Diese Hundestunde wird präsentiert von Thule Alax. Die Thule Alax Hundebox ist die perfekte Wahl für sichere und komfortable Autofahrten mit deinem vierbeinigen Freund. Alle Infos unter thule.com und wie immer in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstätt.
Start your engines. Also, ich habe schon gesagt, start your engines.
Ja, da bin ich auch schon.
Ja, frisch gebügelt, wollte ich gerade sagen, frisch geduscht.
Kampelt und geschnetzt, sagt man in Wien. Haben wir schon mal gehabt, ne? Gekämmt und geschneuzt.
Hatten wir noch nicht.
Ich glaube schon.
Würde ich mich dran erinnern. Aber passt auch.
Ja, finde ich auch.
Ja. Herzlich willkommen, Conny, zu auch deinem Podcast. Wie geht's dir?
Dankeschön. Mir geht's gut, danke. Wir haben heute viel zu besprechen, Marc, also viel zu kommunizieren. Du hast ja im Vorfeld schon mal gesagt, das ist jetzt wie so ein Dorfanzeiger, ne? Dass wir jetzt viele.
Genau, das kennen vielleicht so einige. So ein Blättchen, das kriegt man umsonst in Briefkasten, hat verschiedene Namen, genau, und ist dann so in der Stadt, in der Gemeinde, was dann so passiert.
Jo.
Manche Gemeinden haben auch so ein schwarzes Brett. Ich weiß nicht, was bei euch ist, so. Mhm. Jetzt Wien ist ja jetzt kein Dorf, oder?
Wien ist in dem Sinn kein Dorf, nein.
Genau. Vielleicht gibt es aber so eine Szene-Zeitung. Gab es früher auch mal, so kostenlos, die konnte man dann irgendwie so mitnehmen, immer beim Bäcker oder so.
So, Butter bei die Fische, wir fangen jetzt mit den wichtigsten News an. Möchtest du oder soll ich?
Ich lasse dir mal den Vortritt, obwohl ich es auch nicht aus. Ich kann das eigentlich nicht aushalten, aber
okay.
Das ist eine gute Übung für mich, Impulskontrolle.
Wir haben Tourdaten für die Hundestunde Live-Tour 2024. Und zwar, Jetzt müsst ihr nämlich noch ein bisschen geduldig sein, liebe Stundis. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, könnt ihr sie nämlich noch nicht kaufen. Der Vorverkauf startet am 26.03. Ist das der 26. Dienstag, Ritter. Richtig?
12 Uhr.
12 Uhr, ganz
ab
wichtig.
12 Uhr.
Also jetzt Lecker einfach schon stellen. jetzt einfach schon den genau. Kalender stellen.
Genau. Das Geld aus den Sofaritzen, diese Centstücke und so, die da mal reinfallen, schon mal rausholen.
So, Marc und ich werden wieder gemeinsam euch besuchen und zwar in folgenden Städten. Am 15.09. sind wir in Stuttgart. Am 17.09. sind wir in Köln. Am 19.09. sind wir in Hamburg. Am 20.09. in Berlin. Am 22.09. in München und am, jetzt kommt's, Trommelwirbel, 23.09. in Wien.
Ja, darauf freue ich mich richtig. Also ja. Alle Städte super, aber Wien, das wird ja ein Heimspiel, Conny, für dich.
Das wird Bombe.
Und da wirst du dann als Abschluss wahrscheinlich so richtig nochmal alles geben, weil es ja deine Heimatstadt ist.
So ist es.
Da erleben wir dich nochmal richtig.
So ist es. Wir haben ja auch schon wirklich uns ein paar tolle Sachen überlegt. Also wir werden das natürlich nochmal alles ganz neu aufrollen, werden euch das Beste bieten an Wissen und Unterhaltung. Und ich freue mich richtig drüber. Jetzt noch eine wichtige, ich sag mal, organisatorische Info. Es gab ja letztes Jahr leider ein paar Absagen für manche Städte. Und wir werden die Möglichkeit bieten, all jenen, die uns Buchungsbestätigungen schicken von diesen, also in irgendeiner Form, die Tickets, irgendwelche Buchungsbestätigungen und so weiter, da werden wir die Möglichkeit bieten, Rabattcodes auszustellen. Und zwar an die E-Mail-Adresse tickets@hundestunde-live.live. tickets@hundestunde.live. Da könnt ihr quasi eure alten Tickets, die damals nicht eingelöst werden konnten, in Berlin, Stuttgart und Frankfurt, da können wir euch eben Rabattcodes gewähren, mit denen ihr dann die neuen Tickets buchen könnt. Das haben wir ja versprochen, dass wir das irgendwie wieder gut machen wollen. Insofern, ja, tun wir das sehr gerne. Weil diese ganze Info noch so brühwarm ist und das alles jetzt erst in trockene Tücher kommen muss, packen wir auch den Buchungslink in die Shownotes. Das heißt, wir sagen den jetzt noch nicht, weil wir noch keinen finalen Link haben. Wir können aber so viel verraten, es wird nicht mehr über Eventim sein, sondern über einen anderen Anbieter. Und den könnt ihr in den Shownotes nachlesen und natürlich dann auch, sobald er feststeht, auf Social Media, auf unseren Instagram-Kanälen und so weiter. Also schaut da mal rein.
Und ich kann es kaum aushalten, die Stundis wieder live zu sehen. Mhm. Und vor allem, zweite Sache, es gibt neues Merch, Stundi-Merch. Die auch Hoodies gibt es jetzt in zwei neuen Farben, Conny.
In einer neuen Farbe.
In einer ist das nicht, nee, da ist nicht.
Okay, dann hat, kann
das
sein. Farbe.
Ich habe das vielleicht auf zwei verschiedenen Geräten gesehen und die eine, der eine Motor war nicht kalibriert. Ich dachte, das wären zwei Farben neu.
Es ist eine wunderschöne neue Farbe, die aber so wunderschön petrolblau ist, dass sie quasi ein bisschen als grün und ein bisschen als blau identifiziert werden kann. Vielleicht ist es das, ne?
Ja. Und vielleicht ist das aber auch so, je nachdem, wie das Licht fällt.
Genau. Ich glaube, das ist bei Petrol so, dass, dass man eigentlich nicht wirklich sagen kann, ob es blau oder grün ist. Aber eine andere Neuerung, die ich auch ganz toll finde, das ist ein neues Material und ist 100% aus Bio-Baumwolle. Wieder gemacht von Hund und Herl. Wir packen da auch wieder den Link in die Shownotes und vielleicht auch einen kleinen Rabattcode. Da bin ich jetzt nicht sicher. Ich denke, dass der Stundicode noch gilt.
Ja.
Das machen wir auch auf jeden Fall.
Genau.
So.
Weil es kann nicht sein, dass man mit den alten Hoodies rumläuft.
So ist es. Genau.
Ja. Da muss man mal ein neuer her.
Okay.
Sehr gut. So, es geht weiter. Also,
ja.
Tour beginnt ab dem 15.09. in Stuttgart, endet am 23.09. in Wien.
Mhm.
Alle anderen Termine hatte Conny bereits gesagt. Andere Neuigkeiten: Kirchenbasar in. Ach nee, warte mal. Da sind wir ja gar nicht. Dann, wir hatten das ja schon gesagt. Wir haben uns überlegt, wie können wir vielleicht das Thema Tierschutz nochmal unterstützen.
Mhm.
Wir tun das schon, du mehr als ich, auch vor Ort immer praktisch und so. Und haben ja dann lange hin und her belegt und jetzt gesagt, am 2. Mai, 2. Mai,
ja.
2.5. in verschiedenen Varianten sagen, 2. Mai für die Wiener.
Mai heißt Mai. So, am 2. Mai ist unser Charity-Webinar für den Tierschutz. Marc und ich werden da eure Videos analysieren. Wir haben auch schon ein paar bekommen. Mhm. Es sind schon über 30 Anmeldungen. Also bucht bitte weiter gerne euren Termin. Nein, ihr könnt uns natürlich euer Video schicken. Wir werden das dann eben individuell auswählen und werden so versuchen, dass wir so 5 Videos durchmachen an diesem Abend. Kostet 29 Euro. Und kann direkt online gebucht und bezahlt werden. Da freuen wir uns wirklich sehr.
Und zwei Sachen zum 2. Mai. Der Vortragsraum ist riesig, Conny. Da passen richtig viele rein.
500.
Also da mindestens.
Nee, auf jeden Fall. Nicht mehr. Also nicht mehr als 500.
Also 500. Ist aber trotzdem groß.
Ja.
Ist ja riesig. Also jetzt schnell sein. Das zweite, warte mal.
Ich habe noch was.
Riesig. Mist, das ist das zweite entfallen.
Oh je.
Das fängt ja gut an.
Ein Synapsenkoma. So.
2. Mai, Charity-Event. Du erzählst
am
einfach weiter.
Am 29.09. gibt es auch noch was Tolles. Das ist nämlich auch direkt nach unserer Tour. Da haben wir ja in Ampelwang am 28. unser Praxisseminar.
Mit Ellen, ne?
Ja.
Und drei Engel für Hasso.
Weil das auch schon ausgebucht ist, haben wir einen Zusatztermin aufgemacht und machen am 29.09. auch noch ein paar Fälle durch.
Dann kann man uns drei Karpalken zwei Tage erleben in Österreich.
So ist es.
Wie cool ist das denn? Mhm. Das ist ja auch nicht schlecht, ne?
Ja.
Was erwarten uns denn da in Ampelwang?
Da werden wir das, was wir beim Webinar, beim Charity-Webinar quasi online machen, werden wir live machen. Also Körpersprache und Kommunikation von Hunden analysieren, Hundebegegnungen analysieren, besprechen, Trainingstipps geben. Also es werden da auch 5 oder 6 Hunde teilnehmen und wir werden die dann einzeln durchbesprechen.
Wir haben das ja schon mal gemacht in Köln,
ja,
bei der lieben Ellen. Dann machen wir es am 15.06. hier in Kiel.
Mhm, ausgebucht schon?
Ausgebucht. Mit Hund kann man nicht mehr teilnehmen. Ohne Hund muss ich mal gucken, wo ich die Leute dann noch stapel.
Ja, weil auf deiner Homepage steht ausgebucht, das wollte ich nur sagen. Also falls
guck mal, dann ist das Büro, hat dann wahrscheinlich den Stempel schon gesetzt.
Ja.
Das heißt, man kann am 15.06. in Kiel geistig zwar noch teilnehmen, aber leider nicht mehr in echt. Glaubst du, dass, wenn wir das in Österreich machen, einen Unterschied bei den Hunden sehen werden in der Kommunikation? Gibt es einen Unterschied zwischen den rheinischen Raum in Köln, dem norddeutschen?
Also ich war ja jetzt schon da, ich habe überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Sowohl die Menschen, die Probleme, die Themen, ist alles gleich.
Ja, jetzt können wir mal gucken,
ja,
ob es da nicht vielleicht doch regionale Unterschiede gibt,
ja,
bei den Hunden.
Ich glaube nicht. Und noch dazu kommen die Hunde ja da meistens eh woanders, ja, her, ursprünglich. Hm. Okay, Marc, wir haben heute ein wichtiges Thema zu besprechen. Ich möchte nämlich wieder ein super schönes Happy End einmal kurz vortragen.
Ja.
Und zwar hast du vielleicht mitgekriegt, dass in Bukarest, in unserem Partner-Tierheim von Pfotenherz, eine 6-jährige Hündin sitzt, die einen sehr weit fortgeschrittenen Tumor im Maul hat, die Zuria. Mhm. Und Zuria ist ja so eine schwarz-weiße Hündin, die eben jetzt einen sehr auffälligen Ausdruck hat. Genau, weil sie halt eben diesen Krebs hat. Und es ist tatsächlich passiert, es hat sich ein großartiger Mensch bereit erklärt, Zuria in ihr kleines Rudel aufzunehmen. Und oh, da habe ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich,
das ist ganz furchtbar. Jetzt fängst du auch damit an, dann geht es bei mir gleich auch los.
Oh, das ist ganz furchtbar. Also die liebe Clara hat tatsächlich die Zuria bei sich aufgenommen. Sie ist auch schon sehr gut angekommen. Und ich möchte ganz kurz vorlesen, was sie in unserer internen Zuria-Gruppe geschrieben hat. Danke an euch alle für euren Zuspruch, eure lieben Worte, das Daumendrücken und so viel Liebe für Zuria und mich. Ich bin überwältigt von der Anteilnahme. Tausend Dank. Danke am Pfotenherz und besonders an Conny, durch die ich erst auf Zuria aufmerksam geworden bin. Ich bin der glücklichste Stundi der Welt. Ich werde hier die nächste Zeit alle Schritte von Zuria dokumentieren und so weiter. Also, also wir haben es geschafft mit dem Podcast, ein wirklich tolles Happy End zu zaubern, weil eben dadurch hat sie letztendlich auch von Zuria erfahren und ich freue mich wirklich riesig. Es gibt halt einfach auch täglich dann kleine Fortschritte und diese Annäherung und so, das alles so mit zu verfolgen, das ist super schön.
Also ich freue mich über jeden Hund, der natürlich ein neues Zuhause findet, aber es gibt ja manche Hunde, da freut man sich ein bisschen mehr und sie gehört dazu aufgrund halt dieser Einschränkungen. Weil gerade bei so gehandicapten Hunden Vermittlungschancen leider ja oft schlechter sind als bei nicht gehandicapten.
Ja,
deswegen nochmal.
Und man muss wahrscheinlich sich damit anfreunden, dass das ein Gnadenplatz ist und dass dieser Hund wahrscheinlich nicht mehr allzu lange hat. Wir wissen es nicht und wir drücken alle Daumen. Aber umso toller finde ich einfach, dass man sagt, das ist mir nicht vorrangig, sondern einfach, dass ich diesem einen Hund helfen kann.
Genau.
Ja.
Und es lohnt sich ja auch.
Ja.
Also wenn man manchmal Hunden nochmal so ein Plätzchen gibt, auch wenn das nicht lange ist.
So ist es.
Für die genießen das ja.
Ja.
So, und jetzt kommt hier die grandiose Überleitung zu unserem heutigen Thema, Conny. Mhm. Und zwar im letzten Herbst, ne, da gab es folgende Meldung in den Medien. Joe Bidens Schäferhund Commander griff deutlich mehr Special Agents an, als bisher bekannt. Und jetzt pass auf, der Familienhund der Bidens wurde im vergangenen Herbst aus dem Weißen Haus verbannt. Wohin er gebracht werden sei, ist nicht bekannt. Aufgrund der Beißvorfälle, die er zwischen Oktober 2022 und Juli 2023 auslöste, soll den Secret Service der USA sogar dazu gebracht haben, seine Arbeitsweise zu ändern. Denn, wie eine weitere Mail zeigt, schnappte der Schäferhund nicht einfach nur zu, sondern fügte betroffenen Mitarbeitern ernsthafte Verletzungen zu. Zum Beispiel, plötzlich sei der Hund auf den Agenten zugerannt im Garten und habe ihn angesprungen und zu Boden gerissen. Weil so viel Blut am Boden klebte, seien Führungen im Ostflügel des Weißen Hauses zeitweise unterbrochen worden. Oh, also mindestens 24 dokumentierte Beißvorfälle hatte der Hund des jetzigen Präsidenten auf dem Gewissen. Und jetzt nach 24 hat man dann wohl irgendwann mal letztes Jahr festgestellt, das ist jetzt nicht so angenehm.
Ja, der ist ja dann zu Freunden aufs Land gekommen, so wie das halt so ist, ne?
Es scheint so zu sein, dass dann und jetzt er so gehalten wird, dass vielleicht die Beißvorfälle nicht mehr in der Anzahl stattfinden können. Man weiß es nicht. Aber ich dachte, als Einstieg zu unserem heutigen Thema,
ja, jetzt bin ich gespannt.
Wäre das ja nicht verkehrt, denn wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, fanden diese Vorfälle ja im Weißen Haus statt, im Garten und so und mit Nicht-Familienmitgliedern. Mhm. Weil ich habe das versucht rauszufinden, also die eigenen Halter wurden wohl nicht gebissen, es waren aber immer halt Mitarbeiter irgendwie vom Secret Service oder so. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum der Schäferhund denn da vielleicht die Special Agents und Co. immer gebissen hat.
Ich bin noch immer gespannt auf die Überleitung, weil ich habe sie noch nicht verstanden.
Vielleicht haben wir auch ein anderes Thema beide für heute im Kopf.
Oh je, ja, vielleicht sollte man darüber mal reden.
Ja, vielleicht sollte man darüber mal vorher reden. Es gibt ja Hunde, die zum Beispiel ein bestimmtes Bedürfnis größer haben als andere.
Ja.
Und beim deutschen Schäferhund munkelt man. Mhm. Wahrscheinlich haben wir hier auch bei Commander so ein, die Hauptursache, das Territorialverhalten. Mhm. Und wir wollen doch heute reden über die Bedürfnisse von Hunden nochmal. Privileg, auch im Rahmen von.
Ich glaube, wir könnten uns in der Mitte treffen. Also wir wollen über Ressourcen und Privilegien von Hunden sprechen.
So.
Und ja, da gehört mitunter zum Beispiel Territorialität und Bewegungsfreiheit definitiv dazu. Da kommen wir noch dazu. Allerdings wissen wir bei Commander ja nicht, was der Auslöser für sein Verhalten war. Wir wissen nur, dass er auf die Commands wahrscheinlich nicht so gut gehört hat. Ne?
Das ist ja auch nicht schlecht.
Ja.
Ja, da ist der Name aber nicht Programm gewesen. Nee,
ja, das stimmt. Ja.
Sehr gut. Genau, dann das wäre so, ich dachte, so eine ganz elegante Überleitung, aber anscheinend ist die dann doch etwas ungelenk, wie wir Profis sagen.
Ungelenk ist, glaube ich, das richtige Wort, genau, ein bisschen behäbig. Aber trotzdem, es hat ja alles was Gutes. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, dass wir uns dann so ein paar Rassen zuschmeißen und vielleicht, wenn wir dann drüber geredet haben, was es so gibt, nochmal sagen, was wir so im Kopf haben, was denen für Ressourcen und Privilegien so rassetypisch oder nach unserer Erfahrung heraus wichtig ist.
Ja.
Na, machen wir das?
Das können wir machen, gerne.
Sehr gut. Okay.
Kann ich dieses Gerät hier runterfahren? Dann können wir starten.
Welches Gerät hast du, bist du jetzt runtergefahren?
Mein elektronisches Notizbuch, wo ich eben die ganzen Termine und sowas drin hatte.
Ach, verstehe. Okay.
Ja.
Ja, gut. Also, wir reden über Ressourcenverteilung. Und ich glaube, da ist einfach ganz wichtig, mal zu sagen, dass ich glaube, man hat mit Ressourcen und so immer ganz viel im Kopf, dass das irgendwie etwas zum Anfassen ist, ne? Und das ist zum Teil auch so, aber wir teilen das trotzdem in zwei Kategorien ein, nämlich einmal so primäre Ressourcen, die eher objektbezogen sind, also Futter oder natürlich auch Kauartikel, die dazu gehören, Wasser, Spielzeug, Beute, also auch Wildbeute von mir aus. Und dann haben wir sekundäre Ressourcen, die eher beziehungsbezogen sind oder zumindest nicht unbedingt was mit Beziehung zu tun haben, aber eben nicht wirklich anfassbar sind. Und das sind eben so Themen wie Bewegungsfreiheit. Natürlich gehört auch das Thema Liegestelle dazu, denn das ist ja etwas, das eben sehr viel mit Statik zu tun hat, also im Sinne von, wer darf sich wo wann bewegen. Aber prinzipiell, also ist es eher übergeordnet. Das heißt, was ich sagen will, ist, die Liegestelle ist natürlich auch ein Objekt, aber es hat eben oft gar nicht so sehr mit Liegestelle, sondern eher auch mit Individualdistanz zu tun und eben wie viel Bewegung man dem anderen zugesteht. Das Thema Sozialkontakte und Aufmerksamkeit, das ist das, was auch so oft als Eifersucht bezeichnet wird. Also wenn es ein Problem ist, das kann ja auch was Positives sein. Und auch sexuelle Kontakte und das Recht auf Verpaarung. Also diese Ressourcen gibt es erstmal und das sind eben, wie der Name der Folge auch schon sagt, das sind nicht nur einfach Ressourcen, sondern auch Privilegien der Hunde, die man in der Erziehung auch ganz gut einsetzen kann.
Was glaubst du im Zusammenleben Mensch-Hund, ob es da eine unterschiedliche Wertigkeit gibt, also eine Bewertung, ob Menschen einige Privilegien oder Ressourcen höher bewerten als Hunde oder umgekehrt? Oder glaubst du, dass das ähnlich ist?
Kannst du die Frage nochmal stellen, ob Menschen...
Also ob zum Beispiel, dass wir Menschen diese genannten Privilegien anders bewerten, höher bewerten als Hunde? Oder ob wir das so ähnlich sehen?
Beispiel das ist Liegestelle. Sehr eine spannende Frage.
Ja, ne? Also Liegestelle zum Beispiel.
Ja, Liegestelle ist, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, aber so das Thema eben Territorialität und wie viel Bewegung man wem zugesteht, ist ja schon für Menschen auch ein totales Thema. Also nicht umsonst schreien ja dann die Leute aus dem Fenster, hier wird nicht rumgeschrien, hier wird nicht rumgerannt. Das ist ja nichts anderes als Hunde tun.
Ja.
Und ja, jetzt sich zu fragen, also ich glaube tatsächlich. Nee,
weißt du, was ich mit Liegestelle, Beispiel, in Hotels, ne?
Ja.
Fällt mir immer wieder auf,
jetzt bin ich aber
dass
gespannt.
Wenn dort irgendwie Pärchen oder sowas ein Zimmer haben, dass da statistisch der Mann im Bett näher am Eingang schläft als die Frau. Mhm. Ohne dass die aber vorher das absprechen. Mhm. Sondern sehr oft, wenn man da reingeht und dann die Seite wählt, statistisch der Mann näher am Eingang schläft. Mhm. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Wenn du jetzt mal zurückblickst, Freunde, Bekannte, Verwandte.
Also ich habe, ich glaube, dass ganz viele jetzt denken werden, das Gleiche wie ich. Man wählt das auch ganz oft danach aus, wer nachts öfter aufs Klo muss.
Den Gag wollte ich eigentlich machen, ja. Conny, aber sehr gut.
Ja.
Sehr gut.
Ja. Aber ist offensichtlich ein Thema. Also da denken wir doch ein bisschen anders. Und ja, also das ist sicher etwas, was tief in uns drin ist. Ist ja auch so letztendlich bei irgendwie, man hört was, der Mann geht nachschauen. Ne? Das ist ja halt in so klassischen Rollenbildern halt oft der Fall. Aber ich glaube eben, der Unterschied ist, dass wir natürlich einfach ein bisschen komplexer denken können und wissen, keine Ahnung, okay, das ist jetzt ein bewachtes Hotel, ist mir jetzt irgendwie klar, dass da jetzt wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich irgendwie was passiert und uns dann eben genau eben auch andere Dinge mit in unser Ranking nehmen, um solche Sachen aufzustellen. Aber ganz im Fundament denke ich, dass genau auch all diese Themen super wichtig sind. Also ich glaube, ich sage jetzt so ein ganz banales Beispiel, ne, Thema Wasser. Ich meine, wir haben ja dieses Privileg, wirklich tollen Zugriff auf Wasser zu haben. Wir können ja das Wasser auch ganz, ganz unbedacht aus der Leitung trinken in Österreich oder bei mir in Wien zumindest ist sowieso das allerbeste Wasser. Das ist ja sowieso schon ein riesiges Privileg, aber zum Beispiel, als ich pilgern war und da so meine eine Flasche hatte, da hätte ich das nicht gut ausgehalten, wenn jemand kommt und sagt, ach, gib mir mal einen Schluck und die halbe Flasche wegtrinkt. Ne? Und ja. Deswegen, das hat natürlich auch immer sehr, sehr stark mit der Situation, dem eigenen Wohlbefinden und so zu tun. Also sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass diese Wertigkeiten sehr ähnlich sind, aber dass Hunde da einfach noch ein bisschen ursprünglicher gestrickt sind.
Also entstanden ist die Frage in Vorbereitung auf das Thema, wenn wir Menschen zum Beispiel die Wertigkeit von bestimmten Ressourcen, Privilegien anders bewerten, dann neigen wir dazu, Hunde auch zu vermenschlichen manchmal und damit auch zu unterstellen, dass für die diese Wertigkeit da ist. Und da kommt das Thema Liegestelle ja, deswegen hatte ich das als Beispiel genommen. Weil das ja für viele Hunde zwar ein Privileg manchmal darstellt, aber für die wenigsten so zentral jetzt wirklich ist in der Beziehung zu anderen Hunden oder zu Menschen. So kam die Idee nach der Frage, sehen wir vielleicht die Wertigkeit anders als Hunde und im Zusammenleben kann das vielleicht problematisch werden.
Findest du? Ich finde gerade das Thema Liegestelle kann unglaublich wichtig sein für Hunde.
Ja?
Ja.
Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Privileg Hund-Mensch oder Hund-Hund.
Beides.
Weil ich glaube, ja.
Ich sag dir mal zwei Beispiele, okay?
Ja.
Hund, der vielleicht so eine gewisse, also sagen wir mal von mir aus Tierschutzhund, der einzieht, der jetzt nicht super sozialisiert ist, sich aber im Großen und Ganzen halt frei bewegt. Da kann es unter Umständen jetzt kein Problem sein, den irgendwo im Vorbeilaufen zu streicheln. Wenn man aber in die Ecke geht, da wo er liegt und in seiner Welt oder in seiner Wahrnehmung dann eben auf ihn zugeht und er nicht flüchten kann, fühlt er sich bedrängt und sieht das eben sehr wohl als, also nicht unbedingt vielleicht als Ressource an, sondern dann eher eben im Punkto Individualdistanz und Bewegungsfreiheit und so schon als wichtiges Thema.
Ja, aber okay, da habe ich das vielleicht falsch formuliert. Also jetzt nicht sowas wie in dem geschilderten Beispiel, wo er seine körperliche Unversehrtheit vielleicht in Gefahr sieht, weil er nicht mehr kann aus der Ecke oder aus dieser Liegestelle, sondern mehr dieses, es gibt auch die Theorie, wenn der Hund ranghoch ist, dann liegt er auch immer auf erhöhten Liegestellen und dann darf man deshalb Hunde nie auf erhöhten Liegestellen liegen lassen. Das meine ich.
Okay, du hast recht. Das eine hat vielleicht ein bisschen mehr mit Selbstschutz zu tun. Vielleicht auch tatsächlich in Bezug auf Menschen. Ich glaube schon, dass, also auch wenn jetzt, also eigene Menschen sollten das ja immer können, aber ich glaube, dass Semmel, wenn die jetzt im Flur einen Besucher begrüßt, anders drauf wäre, als wenn der Besucher zu ihr kommt zum Körbchen, wo sie auch weg könnte. Ich glaube, das ist trotzdem noch mal ein bisschen mehr in die eigene Hütte eindringen. Und was Hunde betrifft. Aber
glaubst du denn, sie befürchtet, wenn jetzt der Besucher sich ihr nähert im Körbchen, dass der sich da reinsetzt und ihr das streitig macht. Das meinte ich damit.
Nein, aber ich glaube eben, wir dürfen das Thema Liegestelle jetzt nicht so denken, wie dir beschützt das Körbchen, weil das ist so teuer und schön und orthopädisch oder so. Sondern es geht, glaube ich, dann wirklich mehr um, wer bewegt sich da auf wen zu. Und ich liege gerade, ich habe eben, also das jetzt in Bezug auf andere Hunde zum Beispiel, wenn du dir jetzt vorstellst, da liegt jetzt eine alte souveräne Hündin und da kommt ein Welpe dazu, der sich einfach schnurstracks ins Körbchen legen würde, da würde es aber anders Rambazamba spielen, als wenn die sich im Wohnzimmer auf dem Teppich treffen. Ne? Und das hat schon damit zu tun, hey, ich liege hier entspannt, ich von mir aus zeige auch meinen Bauch, das ist so mein Wohlfühl-Rückzugsbereich. Das hat mir im Übrigen auch der Mensch 100.000 Mal beigebracht, dass ich da irgendwie auch ungestört bin und da hingehen soll. Und du erdreistest dich da jetzt einfach reinzugehen. Das, glaube ich, hat schon sehr stark mit dieser Ressource zu tun.
Weil ich das so bei Mehrhundehaltung oder Hunde, die jetzt einzeln gehalten werden, oft erlebt habe und auch gehört habe, dass wenn die jetzt zum Beispiel in ihrem Körbchen liegen oder halt auf dem Sofa da ihre Decke und dann Hunde sich nähern, sehr anders reagieren, als wenn sich jetzt Mensch nähert oder sich daneben setzt. Ja. Also die würden niemals tolerieren, dass ein anderer Hund sich neben die legt in dem Moment.
Ja.
Aber Menschen tolerieren sie.
Das ist ja bei Futter aber genauso. Ne? Also oft.
Genau.
Also es gibt natürlich Hunde auch, die total futteraggressiv sind mit Menschen und mit Hunden okay sind. Aber ich sage jetzt mal, in der Regel sollte der Mensch, der eigene vor allem, ja da alles dürfen. Und es sollte sehr, eher schön sogar sein, wenn der zum Körbchen kommt. Und ein anderer Hund, da wird man schon vielleicht ein bisschen angespannter.
Und das ist ja auch der Grund, dass wir Hunden sehr früh beibringen sollten, dass wir gar nicht Konkurrenten um diese Privilegien und Ressourcen sind.
Genau.
Beispiel jetzt Futter, was du erwähnt hast, indem man ganz früh mit Hunden halt das Abgeben übt, das Tauschen und gerade im Bereich Futter den auch zeigt, ich bin gar nicht an deinem Futter in dem Sinn interessiert, dass ich dir das wegnehme und du damit verhungerst, sondern eher, das ist halt hier Normalität, dass wir da das machen, aber das bleibt ja halt dein Futter. Was genau. Ja bei Hunden nicht trainierbar ist in der Form. Egal, was man tut, die werden ja Hunde immer als Konkurrenten um das Futter sehen.
Ja, aber ich finde das halt schon auch, ich hatte das jetzt wieder, ich finde halt schon auch krass, das ist natürlich auch von Erfahrungen geprägt, ne? Irgendwie so, ich war immer der Letzte an der Milchbar, also an der Milchleiste und auch es gab wenig und deswegen ist das jetzt wichtiger. Aber ich finde, das ist auch so eine, wie du wirst mit diesem Gen geboren oder nicht. Hast du das auch erlebt, dass es einfach oft Hunde gibt? Ich meine, klar, wir wissen jetzt nicht alles immer genau, wie es passiert ist, aber ich habe eben auch Hunde eben in einem Wurf erlebt, wo der eine das total zeigt, auch von Anfang an und andere halt gar nicht. Finde ich schon sehr interessant auch.
Ich glaube schon, dass das viel mit Genetik zu tun hat, Persönlichkeit und natürlich, dass der Rest dann auch Erfahrung sind.
Ja.
Also wenn ein Hund zum Beispiel genetisch vielleicht schon höher jagdlich motiviert ist, wird der vermutlich auch Futter höher bewerten und damit als Privilegressource vielleicht eher verteidigen oder heftiger verteidigen als ein Hund, der sagt, ja gut, ich esse, aber ich muss jetzt hier nicht, weiß ich nicht, so viel fressen oder sowas.
Das ist sehr spannend. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, ob das mit der Jagdlichkeit total einhergeht, weil ich kenne auch saujagdliche Hunde, die das überhaupt nicht als Thema haben. Aber wenn die das zeigen, dann ist die Frage, ob das auch mit der Jagdlichkeit einhergeht. Müsste ich jetzt mal drüber nachdenken. Ich meine, Beagle ist ja oft zum Beispiel ein Thema, ne?
Ja, also einige Beagle haben ja gerade im Bereich Futter als Ressource Auffälligkeiten auch schon nur bei Menschen.
Und komischerweise aber Labrador Retriever jetzt üblicherweise eigentlich nicht, obwohl die ja auch dieses, ich werde nie mal satt haben und so, ne?
Ich weiß nicht, das kennst du nicht, das Video, das habt ihr auch in der Ausbildung garantiert gesehen, wo dieser, ich glaube, der ist nicht mal 5 Monate alt, so ein Labrador Retriever, wo die eine Trainerin von Martin den testet mit so einem Gegenstand und der wirklich ernsthaft dort offensives Verhalten zeigt und also auch bereits das zu verteidigen. Deswegen, ich glaube nicht, dass der Labrador per se das nicht zeigt.
Nein, nein, natürlich nicht.
Nee, nee, aber ich weiß, was du meinst. Also, dass der vielleicht jetzt aufgrund seiner anderen Persönlichkeitseigenschaften und der Rasse eher also nicht so schnell das zeigen wird.
Ja.
Also ich glaube auch bei den Hunden nochmal, ich glaube auch bei den Jagdhunden, meine Theorie ist, die vor dem Schuss, also die auch mit lebender Beute arbeiten oder die verfolgen, wird es vielleicht ausgeprägter sein als nach dem Schuss. Aber das wäre jetzt spannend, dem mal auf den Grund zu gehen. Mal nochmal alle Hunde Revue passieren zu lassen, wo es um Thema Ressourcenverteidigung ging. Und dann ist das Rasse, also ist es bei Jagdhunden statistisch häufiger? Und wenn ja, vor oder nach dem Schuss gibt es sogar eine Vielleicht können die Stundis uns ja mal ihre Erfahrung dazu schicken. Mhm. Also wenn sie einen Hund haben, der zum Beispiel, jetzt wir sagen über bei Menschen hauptsächlich, oder sollen wir es aufweiten auch bei Hunden?
Ja, ich würde es schon auch bei Hunden ausweiten. Mhm. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir würfeln gerade alles ein bisschen zusammen, aber trotzdem finde ich ja auch einen ganz wichtigen Punkt. Das ist auch wieder so ein schwieriges Gefühl da, oder Gefühl nicht, sondern schwierig da das richtige Mittelmaß zu kommunizieren. Weil ich finde ja einfach total wichtig, also Semmel ist sehr ressourcenmotiviert und nutzt das auch aktiv als Tool. Also wenn die halt mit Hunden, die sie gut kennt und da irgendwie alles geklärt hat, wenig Stress hat, dann können die auch nebeneinander was kauen, das ist null Thema. Aber wehe, sie kennt ihn nicht gut und so, dann ist halt wirklich auch unter Umständen jede Pfütze mal eine Ressource irgendwie. Und da halt auch zu sagen, okay, natürliches Maß unter Hunden finde ich auch total normal und wie gesagt natürlich und wichtig und richtig. Es ist ja auch ein wichtiger, es kann auch ein wichtiges Tool sein, eben auch bei der Mehrhundehaltung, durchaus mal bewusst Ressourcen liegen zu lassen, damit die eben auch was zum Klären haben und nicht alles nur von Mama und Papa, also den Menschen, geklärt wird, sondern dass die da durchaus auch eben was haben. Aber gleichzeitig, ja, die Frage ist eben wieder dann so, was ist angemessen und was nicht, weil ich natürlich schon auch total im Kopf habe bei mir, also mich selber als soziale Ressource zu verteidigen, geht schon mal überhaupt gar nicht, da hat niemand über mich zu bestimmen. Wenn die sich, ich sage jetzt mal da drüben, um einen Stock streiten im dosierten Maße, finde ich das okay. Wenn die jetzt aber um was streiten, das ich in der Tasche habe, finde ich das so medium. Das kommt jetzt auch ein bisschen drauf an. Ne? Also ich bin ja jetzt keine, die sagt, okay, Semmel muss das jetzt aushalten, wenn ich da einen anderen Hund füttere und die soll ihre Nase 3 Zentimeter daneben haben und soll nichts tun. Natürlich würde ich auch schauen, dass das erst gar nicht passiert. Aber ich finde halt, es ist ein schwieriges Thema. Wir hatten das in Köln, kannst dich auch erinnern, so mit den Menschen als soziale Ressource, wie sehr... Ja. Darf man das befeuern und zulassen und wie viel darf man da korrigieren? Aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem halt so. Ich finde das einfach total unsouverän, wenn man sagt, oh, da kommt ein anderer Hund, ich habe aber was in der Tasche und das würde schon zu Streit führen oder das geht nicht für mich. Ja, aber ich finde eben nicht, dass 2 Hunde aus einer Hand fressen müssen können. Das ist irgendwie so, ja, ein Ding von, hey, also wenn es jetzt keinen akuten Anlass gibt, im Sinne von, man beißt wirklich vom gleichen Stück ab oder so, dann finde ich, müssen Hunde auch lernen, das ein bisschen auszuhalten und der Mensch muss das auf jeden Fall auch sanktionieren. Beziehungsweise auch einfach trainieren, indem man halt ein gutes Bleib aufbaut und dem anderen auch sagt, ich weiß, du findest das doof oder ein Bewusstsein dafür halt hat, aber trotzdem muss es aushalten.
Ich weiß, was du meinst. Damals die Podenco-Mischlingshündin Pina, da war das ähnlich, dass die auch Ressourcen eingesetzt hat in der Kommunikation mit Hunden und bei Futter etwas heftiger manchmal oder bei so wichtigen Sachen. Und die musste halt lernen im Nahbereich, also dass das nicht angemessen ist und nicht verhältnismäßig und wir das auch nicht tolerieren. Es war aber so zum Beispiel, wenn die jetzt ein Bleib bekommen hat, ich habe den Futterbeutel 30, 40 Meter geworfen, sie geschickt und dann kam ein Hund in die, also den ich nicht geplant hatte, vielleicht auf die Bildfläche. Da hat sie das dann natürlich gezeigt und da war das dann auch so, dass ich das nicht in einer Form gemaßregelt habe, sondern natürlich geguckt habe, dass die dann relativ zügig herkommt oder gesagt, warte, ich komme dazu, weil ich auch das für normal hielt. Also, dass sie sagt, wenn du jetzt nicht in der Nähe bist, das muss ja jemand diese Ressource verteidigen, genau. Sonst wäre die weg. Aber ich übergebe dir die Verantwortung natürlich im Nahbereich, weil es ja eigentlich dein Job ist.
Genau.
Und das halte ich dann auch für in Ordnung. Also den Anspruch zu haben, der Hund darf gar nicht sowas zeigen in der Kommunikation mit Hunden, wäre ja eher wäre ja sehr asozial. Also wenn er es nicht zeigt.
Also ich finde auch nicht asozial, sondern atypisch einfach, unnormal. Ich finde manchmal, dass die Menschen ja so erwarten, dass ein Hund das nicht tut. Und ich denke immer, die das nicht tun, die sind nicht ganz normal. Ich meine, es ist schön, es ist toll, es ist ein Riesenvorteil, ne? Aber ja, wenn du halt die Leute siehst, wie die in der Hundezone oder auf der Freilaufwiese stehen und dann an alle Kekse verteilen und dann 5 Bälle werfen und so und keiner streitet sich drum, dann denke ich, ihr seid alle nicht normal. Wirklich.
Das habe ich auch immer das Gefühl, oder? Dieses, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Ich warte schon immer darauf, irgendwas muss doch hier passieren.
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich entweder das Ergebnis von, das ist geklärt worden. Oder die Hunde haben halt wenig Tendenzen, das zu tun. Aber die Leute, die du gerade beschreibst, ne, die, wenn das mal passiert, da einen riesen Fass aufmachen und behaupten, was für einen aggressiven Hund sie haben, das dieselben im Supermarkt, ne? Wenn du in deren Wagen, Einkaufswagen, frecherweise wegschieben würdest, dann rasten die aber richtig aus. Was dir denn einfällt, ihren Einkaufswagen wegzuschieben, wobei klar ist, der gehört denen gar nicht.
Das ist richtig. Wäre auch mal eine schöne Aktion, ne? Über sowas, jemand, der sich dann aufregt und dann einfach ganz souverän hingehen, in die Jackentasche greifen, Autoschlüssel wegnehmen und gehen.
Genau.
So.
Und ihn das mal zu erleben lassen, was jetzt gerade in ihm passiert, dass das bei Hunden auch nicht untypisch und genau normal wäre. Aber du hast recht, die Angemessenheit, die Verhältnismäßigkeit muss klar sein. Und nochmal, wenn jetzt ein Hund einen Ball hat im Maul, da kommt einer zu nahe, der knurrt den an, der andere dreht ab und so. Also würde ich jetzt auch nicht sagen, oh Gott, was haben Sie denn für einen gestörten Hund? Sondern eher sagen, sehr gut, mit so wenig ist die schwere Auseinandersetzung geregelt worden.
Ja, also ich finde auch alles, um das zu konkretisieren, was ist angemessen, was nicht, alles bis Aggressionsstufe 3 finde ich in Ordnung. Also alles mit leichtem Körperkontakt ist irgendwie tolerierbar, ist kommuniziert, aber oft auch eben einfach nicht nötig. Ne? Also eben, man muss ja einfach nicht Hunde darauf anstacheln, dass solche Dinge passieren. Das ist manchmal einfach sehr, sehr leichtsinnig. Aber dennoch, finde ich, darf das passieren. Es ist halt auch manchmal, also wenn ich jetzt mir vorstelle, zum Beispiel in der Wohnung und ich habe einen zweiten Hund da. Ja, also auch wieder, ne? Wenn da in der hinteren Ecke vom Wohnzimmer dann irgendwie sich um vielleicht eine Socke gestritten wird, die rumliegt oder so, und da mal kurz ein bisschen Angespanntheit reinkommt, dann setze ich mich auch eher mit Popcorn auf die Couch und beobachte das, je nach Hunden, weil ich das einfach auch, es gibt Hunde, da weiß ich einfach, ich kann ein bisschen beobachten und laufen lassen, also wenn Lilia zum Beispiel hier ist, also sie spielt zumindest ganz nett mit Semmel und Semmel auch ein bisschen mit ihr und ich habe da tatsächlich eher ein größeres Vertrauen in Lilia, den Kampfhund, dass die einfach viel besser kommunizieren kann und dann halt auch geht. Aber es gibt halt natürlich auch die Kombination von Zweien, denen das immer ein bisschen wichtiger ist und die sich nicht schenken. Und dann ist es natürlich auch sehr leichtsinnig, da noch viel und lange zu beobachten unter Umständen.
Werbung.
Ja, Marc, eine wichtige Ressource von Hunden kann ja sogar das Auto sein. Ne? Wir haben ja ein bisschen über Liegestelle gesprochen und so, aber im Auto gibt es ja auch ein ganz praktisches Tool für Hunde und das ist eine Hundebox.
Genau, weil es gibt ja mehrere Möglichkeiten, den Hund im Auto zu transportieren, auf der Rückbank im Anschnallsystem oder im Kofferraum. Und dann sollte man natürlich eine Box benutzen, denn Studien zeigen, dass der Hund in der Box am sichersten mitfahren würde.
Das ist so und es gibt tatsächlich eine brandneue Hundebox von Thule, nämlich die Thule Alax, die ich auch seit kurzem verwenden darf und ich muss echt sagen, ich bin richtig begeistert. Und zwar einerseits, weil die Thule Alax jetzt mal so ein bisschen dieses ganze Käfigdenken wegnimmt. Die hat einfach ein cooles Design, die hat so schwarze Paneele, heißt das so? Gitter?
Ich würde das mal gelten lassen.
Ja, das heißt, sie sieht einfach auch nicht so käfigmäßig aus, das finde ich schon mal schön. Sie hat den Vorteil, dass sie wirklich, und das kann ich aus eigener Erfahrung einfach sagen, super robust und fest sich angreift. Also sie ist natürlich auch mehrfach getestet, da kommen wir gleich dazu. Aber sie ist auch schön luftig, weil es gibt halt so Boxen auch, die sind dann so mit Platten irgendwie zu. Und die hat einfach einen schönen Durchzug. Ich bin gespannt, ich werde das natürlich im Sommer dann auch wieder beobachten mit meinen, du weißt, Temperatur. Messgeräten im Auto und dann möchte ich natürlich auch mal schauen, wie es da aussieht, aber ich bin da super zuversichtlich, weil die einfach wirklich sehr, sehr gut durchlüftet ist.
Was mir besonders gefällt, ne, dass die keine scharfen Kanten oder Ecken hat. Das ist bei einigen ja, wenn das so Metallboxen sind, dass das mal sein kann, also weniger Verletzungsgefahr für den Hund. Und jetzt zwei Sachen, die ich bei anderen Boxen noch nicht gesehen habe. Einmal eine Notfallklappe auf der Rückseite. Das heißt also, wenn der Kofferraum warum auch immer nicht aufgeht, kann ich den Hund aber über die Rückbank aus der Box rausholen. Wie cool ist das denn?
Genau. Die Box ist einigen Frontal- und Auffahr-Crash-Tests unterzogen worden sozusagen. Und auch Kippunfälle sind getestet worden. Und da ist sie halt wirklich super, super gut abgeschnitten, beziehungsweise eben total, also es ist natürlich immer ein Problem, wenn es einen Unfall gibt. Aber es gibt, wie du schon gesagt hast, diese Notausstiegsklappe, die man eben dann bedienen kann und den Hund dann quasi über die Rückbank da rausholen kann. Das finde ich wirklich auch irgendwie einen guten Gedanken.
Und für mich so als Komfort-Nerd, das habe ich auch noch nicht gesehen bei anderen Boxen, ist, dass man die Tür lautlos mit so einem Dämpfer öffnen kann. Also beim Auto, klar, ne, diese Dämpfer, dass das so aufgeht ganz leicht. Und das ist jetzt bei der Box auch. Das heißt also auch bei Hunden, die geräuschempfindlich sind, kann es nicht passieren, dass die Box so zugeknallt wird.
Überhaupt nicht. Also ich habe ja auch ein relativ neues Auto seit, ja, mittlerweile eh schon 2 Jahren, glaube ich. Aber ich genieße das auch so, wenn man generell beim Auto schon die Türe aufmacht und dann sowas in der Hand hat und nicht so ein Blech aneinander knallt. Genau. Und jetzt habe ich das doppelte Erlebnis, weil eben auch diese Boxentüre von der Alax so sich wirklich mit einem Griff öffnen lässt und einfach, das geht so smooth. Also wie du schon sagst, das ist einfach ein super, nicht nur schönes, sondern auch total robustes und angenehmes Design.
Und das Gute ist, falls sie mal doch nochmal in der Länge wachsen würde, vielleicht hat sie noch Ambitionen, kannst du die Box ja sogar in der Länge noch ein bisschen verändern. Hast du das schon gemerkt?
Genau, ich habe für Semmel die M-Kompakt. Es gibt, ich glaube, 2 Modelle. Ich glaube, das ist bei der M und L, so da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Kann man aber alles auf thule.com nachschauen, die sich in der Länge auch nochmal eben adaptieren lassen. Und was auch sehr cool ist, man kann auf thule.com seine Automarke eingeben und dann eben rausfinden, welche Boxen da reinpassen. Das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Ja.
Und was natürlich klar ist, bei so einer Superbox ist natürlich eine rutschfeste Matte vorhanden. Oh ja. Aus- und Einsteigen, Ausrutschen des Hundes wird dadurch verhindert. Und dieser Ladekantenschutz. Mhm. Einerseits, ne, wenn der Hund da reinklettert oder so, verhindert das die Schäden am Lack. Aber natürlich macht es auch das Reinklettern leichter für den Hund.
Voll. Also ich kenne einige Hunde, die da schon mal ausgerutscht sind und seitdem nicht mehr gerne Auto fahren. Also insofern, das ist natürlich auch super praktisch. Und ich muss natürlich dazu sagen, ich habe auch so einen netten Haken, der nebendran angebracht wird und auch so eine kleine Tasche. Und ich bin dann wie so, weißt du, wie so am ersten Schultag, wenn man sein Federmäppchen neu einräumt, habe ich dann jetzt eine Wasserflasche da drin, dann habe ich einen Ball da drin, dann habe ich eine Schleppleine da drin. Und das macht einfach richtig Spaß. Also es ist natürlich mit diesen zusätzlichen Gadgets auch wirklich ein ganz ganzheitlich cooles Erlebnis.
Also was mache ich gleich? Ich gehe gleich auf thule.com, gebe da meine Automarke ein und dann gucke ich mal, welche Box für Charlie geeignet ist.
Daraus springt, genau.
Sehr gut.
Werbung Ende.
Als du eben erwähnt hattest, Stichwort Semmel und Pfütze und sowas, ist mir auch wieder eine neue Frage aufgeploppt. Und zwar, wenn du mal so Revue passieren lässt in den letzten Jahren, wo du das jetzt ja gemacht hast, wie viele Hunde hattest du im Training, die Futter verteidigen, ob Mensch oder Hund, gegen Mensch oder Hund, und wie viele die Wasser in der gleichen Form verteidigen? Also war das gleicher Anteil oder war der höhere Anteil?
Ja, also es ist natürlich, nein, natürlich marginal.
Genau, und jetzt kommt das Paradoxe.
Das Wasser verteidigen.
Wasser, also wenn man in der Wertigkeit theoretisch, ne, überlebensgefährlich, 7 Tage nicht trinken, kann zum Tod führen. Wenn man einigermaßen gesund und so ist, dauert es 14 bis 21 Tage, bis man verhungert. Warum wird dann aber Wasser nicht höher als Ressource, also stärker verteidigt und viel wichtiger angesehen als Essen? Ist bei Menschen, glaube ich, nicht.
Also die Frage ist, ja, wissen Hunde aber, das auch?
Aber weißt du?
Nein, und dann, es schmeckt natürlich besser.
Meinst du, das hat
es
mit dem
ist einfach,
zu tun?
Es ist einfach attraktiver.
Okay.
Und vielleicht hat es auch.
Weißt du, was ich vermute auch? Also Geschmack habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Muss ich mal drüber nachdenken. Müsste man jetzt mal ausprobieren, wenn man jetzt immer Wurstwasser dem
klar,
Hund gibt, ne, zum
Trinken. Ja klar, weil der Kauartikel ist ja auch oft.
Dann dazu führt, dass der plötzlich
war. Ja, aber hallo, aber ganz sicher.
Und das
sicher.
Zweite, guck mal, für viele Hunde ist Wasser ja 24 Stunden zugänglich als Haushund. Damit ist es ja immer da und man sagt, ja gut, habe ich ja immer Zugang zu, warum soll ich mich jetzt rumkloppen? Futter aber wird ja oft zugeteilt, 2x am Tag, 1x am Tag. Die seltensten Hunde haben ja 24 Stunden Zugriff. Kann das vielleicht daher kommen?
Ja, auch das habe ich im Kopf.
Das wäre so meine Theorie. Das eine ist ständig verfügbar, damit sinkt die Attraktivität. Plus es schmeckt einfach anders und Futter wird ist selten, also ist der Zugriff selten, man kann da nicht frei drüber lachen und es schmeckt auch noch anders.
Aber trotzdem ist es ja bei den meisten Hunden so, dass jetzt, wenn ich jetzt wirklich, also angenommen, alles wäre möglich, dann würde ja ein normaler, durchschnittlicher Hund ja fressen, fressen, fressen. Und also das Futter ist einfach attraktiver. Das Wasser, weißt du, da trinkt er, wenn der Durst hat. Es ist einfach nicht so ein konstantes Bedürfnis. Und beim Futter ist einfach Appetit, weil das gut riecht, einfach auch präsenter. Also ich glaube, wenn ich rohe Spaghetti, also ungekocht, rumliegen lassen würde, ist auch eine ähnliche Wertigkeit.
Für dich jetzt oder für die Hunde?
Nee, für die Hunde. Es ist halt auch nicht so gut. Meinst du, dass
wenn die ungekochte Spaghetti oder gekochte, also als Wahl hätten, was verteidigt werden soll, dass die gekochten eher nehmen? Wäre auch spannend.
Na klar.
Sachen gerade aufploppen bei mir, wo ich noch ein paar Tests machen muss.
Aber auch vielleicht, weil die in Salzwasser gekocht sind.
Gute Frage, ne?
Ich meine, es gibt die Allesfresser und so, aber ich habe auch noch also wie gesagt, wir haben heute nicht so ganz den roten Faden, aber
doch.
Ich habe auch noch eine lustige Beobachtung gemacht, weil, also du weißt ja auch, wie mäkelig Semmel ist, ne? Also es ist wirklich ja so, dass man der manchmal auch Nassfutter hinhält und sie sagt, nee, habe ich keinen Bock. Also nur, dass man so ungefähr ein Gefühl hat, ne? Dann habe ich so eine Leckerli, so ein Glas, wie so ein Einmachglas rumstehen, wo Leckerlis drinnen sind. Und meistens ist das so ein Fach, wo ich einfach auch mal einfach reinwerfe, was ich so in den Taschen habe. Also so ein Glas, das ist halt mal sind es bessere, mal schlechtere. So für ihre Wertigkeit. Und da habe ich so ganz trockenes Trockenfutter, schon relativ alt, aber trotzdem natürlich noch gehalten, da drin gehabt. Und ich kann die dann im Alltag eigentlich, ich habe das eben da stehen, damit ich die schnell mal belohnen kann, wenn sie auf der Decke geblieben ist und so weiter, wenn der Postbote da war oder so. Und sie ist, also sie würde diese Kekse nicht annehmen oder dieses Futter. Jetzt habe ich schon mehrmals beobachtet auf der Kamera, ne? Wenn ich weg bin, dann klettert die auf die Couch, klettert mit den Vorderbeinen auf das Sideboard und will sich und macht sich das Glas auf. Und gestern tatsächlich habe ich sie kurz alleine gelassen, kam zurück, liegt dieses Glas leer auf dem Boden, unzerbrochen und die hat alles rausgefressen. Jetzt frage ich dich auch, was, also ist die Attraktivität darin, dass sie sich ergaunert oder erspielt sozusagen, weißt du? Also so ein bisschen wie halt, okay.
Ist es noch spannender?
Ja, vielleicht gar nicht verboten, sondern so wie, okay, wenn ich jetzt ein Suchspiel draus mache, dann schmeckt es halt besser. Und da ist es halt wie so ein Intelligenzspiel quasi. Ja.
Doch, das könnte sein. Weil guck mal, manchmal bei Hunden ist das ja, wenn die jetzt nicht so mäkelige Fresser oder sowas sind. Sobald die aber für das Futter arbeiten müssen, fressen die erfahrungsgemäß besser. Dann haben sie sich erarbeitet und sehen vielleicht eher einen Sinn da drin, es dann zu fressen, als wenn es einfach so da liegt. Ausnahme steht in die Regel.
Im Übrigen möchte ich auch noch dazu betonen, ich habe einen Kong vorbereitet mit Nassfutter, gefroren. Der lag dann einfach so rum.
Den also, hatte sie zur Verfügung, aber die Leckerchen in der verschlossenen, wo man sie
Lustig, ne?
Ja, aber es gibt auch bei Menschen auch so ein Experiment, das weiß ich noch, irgendwo mal eine Reportage, wenn man nichts tun darf, dass die Leute durchdrehen. Und bei Hunden haben wir es ja auch, Stichwort auch Privilegien, Ressourcen. Dass, wenn man jetzt einen Hund alles frei zur Verfügung stellen würde und er muss sich nicht mehr anstrengen, dass das vielleicht eher zu negativen Gefühlen führen würde.
Genau. Das ist jetzt auch die wichtige Überleitung, glaube ich, zu dem eigentlich, glaube ich, essentiellsten Part heute, nämlich wie kann man halt diese Ressourcen für Erziehung nutzen. Und da ist einfach einmal ganz klar, man muss sich einfach bewusst machen, was ist meinem Hund denn überhaupt wichtig. Das ist aber auch noch keine Anleitung, finde ich, weil es auch unterschiedliche Wirkungen haben kann in der Erziehung und Beziehung. Weil es kann natürlich jetzt sein, dass ich einen Hund habe, der sich halt überhaupt nicht für Spielzeug interessiert. Und wenn ich ihm das jetzt wegnehme, quasi auch überhaupt nichts passiert, beziehungsweise wenn ich es halt ihm das nicht frei zur Verfügung lasse zu Hause, ne, dann verändert sich halt gar nichts. Aber natürlich ist halt die Frage, was passiert, wenn ich es ihm dann, wenn er es alles immer zur Verfügung hat, ich nehme es ihm weg und reiche es dann wieder besonders da, dann wird es natürlich schon auch wieder ein bisschen spannend, weil hat man ja sonst nicht so. Ne? Also das heißt, Entzug und wieder Freigabe sind halt wichtige Tools, aber man darf halt auch nicht irgendwie leichtfertig damit umgehen. Also bei einem Hund, der zum Beispiel eine satte Futteraggression hat, ist es unter Umständen gar nicht so sinnvoll, das noch rarer zu gestalten. Gerade wenn er nämlich schon ein Thema damit hat, weil es natürlich dadurch oftmals noch wichtiger und noch größer wird.
Genau, das ist ja der Irrglaube, dass, weil er eben das Thema Futter hat, sollte man das noch stärker in den Fokus erstmal rücken und vielleicht noch stärker begrenzen, damit es natürlich nicht passiert viel. Dadurch wird es aber noch spannender, weil es ja noch seltener ist. Das ist schon die Schwierigkeit. Und ja, ich glaube auch, dass gerade Erziehung viel mit Ressourcen und Privilegien zuteilen oder Verteilung zu tun hat. Und da kommen dann die von dir genannten ja ins Spiel. Also zum Beispiel Liegestelle. Genau. Wenn es für den Hund eine zentrale Sache ist, die man natürlich einsetzen kann im Zusammenleben und zu demonstrieren, du lebst bei mir und ich teile dir das dann zu. Also du kannst die nutzen, aber immer mit dem Hinweis, es ist eigentlich meine Liegestelle. Also mein Privileg, dir die zuzuteilen oder auch wieder zu entziehen.
Ja, so ist das nämlich und das kann man ja tatsächlich unter Hunden eben gut beobachten, dass die sich solche Dinge schon eben nehmen, um auch ganz platt Rangordnung zu klären. Jetzt gibt es ja mit uns im Zusammenleben nicht so eine starre Rangordnung, aber trotzdem sollten sich halt Hunde an uns orientieren und eben auch genau bei diesen Ressourcen wissen, dass der Mensch die verwaltet und zwar auch ein bisschen deswegen, weil man ja manchmal bei manchen Hunden eben auch sonst gar keinen Zugriff zu ihnen hätte. Also das wäre grundsätzlich schon in Ordnung, aber man hätte einfach ja, wenn man, ich sage jetzt mal platt dahin, so ein Shiba Inu, dem alles zur Verfügung stellt, also wir reden jetzt auch von ihn dauernd betüdelt mit Aufmerksamkeit, ihn überall liegen und schlafen lässt, er hat eben 5 Bälle zu Hause rumliegen, da liegt ein Schweineohr und der Napf ist auch immer halb voll. Da hat man ja überhaupt keinen Zugriff, weil das eben ja auch eher selbstständig gezüchtet, also gemachte Hunde sind, die, wo man ja einfach aktiv mit Ressourcen ein bisschen arbeiten muss, um eben überhaupt die erziehen zu können und zu ihnen durchzudringen. Also es ist schon auch ein bisschen, ich sag mal, ein Tool, das uns zur Verfügung steht.
Man sieht das ja auch schön, wenn zum Beispiel ein Hund in eine bestehende Gruppe kommt oder zu einem Hund, weil man holt sich einen zweiten oder dritten Hund, wie dort Beziehungen etabliert, aufgebaut und verfestigt werden. Eben durch dieses am Anfang ist ja erfahrungsgemäß, dass der Neue darf ja gar nichts. Also wenn der sich da irgendwo bewegt, wird er angeknurrt oder dem wird sich in den Weg gestellt. Dann darf er nicht zu den Menschen, dann darf er das nicht. Bis der irgendwann das, also eine Akzeptanz zeigt und dann wird die Beziehung lockerer. Also dann nimmt man schon mal Kontakt mehr auf, dann spielt man, aber auch hier wieder mit bestimmten Privilegien. Und so ähnlich ist das, was du ja sagst. Also durch dieses schon Zuteilen, Gewähren oder Nicht-Gewähren, die Beziehung auch zu klären oder zu festigen.
Und dann ist es ja auch so, dass das ist ja auch immer sehr spannend zu beobachten, wenn bei uns so die Ausbildung absolviert wird, dann sind die Studierenden meistens ja so, dass die halt sagen, wenn es so Kundengespräche gibt, erste, dass man da sehr stark auf dem Thema rumreitet, weil man es halt so gelernt hat, was ja auch richtig ist. Und man mit der Zeit ja ein Gefühl dafür entwickelt, bei welchem Thema und bei welchem Hund ist was wichtig und vielleicht auch mal die ein oder andere Sache weglässt. Weil es kommt ja auch dazu, die Menschen müssen ja im Hundetraining einfach, also oder in der Hundeerziehung einfach ihren Alltag auch komplett transformieren. Also es ist ja auch etwas, was sie tun müssen, wenn sie dauernd Sachen wegräumen müssen oder eben die Dinge aktiv zuteilen müssen. Es ist ja auch unbequem unter Umständen und deswegen ist es manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen zusätzlich anstrengend, dann noch Regeln aufzugeben, die vielleicht eben für das Problem gar nicht so wichtig sind. Nichtsdestotrotz ist es manchmal einfach so, wenn wir jetzt über das Thema Bewegungsfreiheit zum Beispiel reden, dass es manchmal einfach Sinn machen kann, so einen Taburaum zu etablieren. Einfach nur, weil dieser Hund, der da lebt, das Gefühl hat, und zwar ohne jetzt vielleicht auch ein großes Problem zu machen, vor allem auch nicht drinnen, aber der darf überall hin, der kriegt alles, was er möchte mit dem richtigen Augenaufschlag. Der hat einfach freien Zugang. Also wenn man das sich jetzt auf den Mensch übertragen vorstellt, wäre das halt wie das Kind, das immer sich Taschengeld aus der Geldbörse nehmen kann, das sich immer an der Naschschublade bedienen kann. Der darf jedes Mal die Playstation aufdrehen, wenn er möchte. Der darf rausgehen zum Spielen, wenn er möchte. Der darf einladen, wen er möchte und, ne? Das ist ja eigentlich schon sehr absurd, bei der Kindererziehung. Und das ist ja das, was manchen Hunden einfach zugestanden wird. Und deswegen macht es manchmal Sinn, auch wenn jetzt es ein ganz anderes Thema gibt, vielleicht, sagen wir mal, was weit hergeholt ist, Leinenaggression draußen, dann ist es ja trotzdem wichtig, dass der Hund sich an Menschen orientiert und lernt, ich treffe ja nicht alle Entscheidungen alleine, sondern es gibt auch Regeln, die vorgegeben werden. Und dadurch, dass solche Hunde manchmal eben gar keine Regeln haben, weil ja aus Menschensicht gibt es ja sonst kein Problem, macht es eben manchmal Sinn, so eine Regel random zu etablieren. Zum Beispiel, du darfst jetzt nicht mehr in das Kinderzimmer oder du darfst nicht ins Bad oder in die Küche oder so. Macht Sinn, damit einfach nur irgendeine Sache da ist, wo der Mensch, es klingt jetzt zu hart, aber es ist verbildlich, glaube ich, besser, was ich meine, sich auch mal durchsetzen muss in einer Sache, ja. Und das ist halt auch sehr abstrakt eigentlich in der Erklärung. Aber ich glaube, man versteht, dass es eben wichtig ist, dass es irgendwelche Spielregeln nur gibt. Doch, manchmal, ganz egal, wie wichtig die sind.
Die Hunde nehmen das schon so wahr. Also ich glaube schon, dass die das so wahrnehmen. Total. Man sieht das ja auch nachher, wenn man das dann tut, dass das Verhalten und die Beziehung sich schon ändert. Die drei von dir genannten Räume, Küche, Schlafzimmer, Badezimmer sind ja so die klassischen Räume, die man auch als Taburaum etablieren kann, weil das Kinderzimmer immer auch ein Ort ist, wo es dann Konflikte geben kann zwischen Kind und Hund, die man vermeidet, oder dort Gegenstände liegen, die nicht hundetauglich sind. Deshalb würde ich es auch immer als Taburaum nutzen.
Oder auch Kinder zu Besuch kommen, die keine Hunde mögen oder Angst haben oder so.
Dann sehr viele Leute wollen die Küche halt als Taburaum haben, weil sie dort, weil sie nicht Essen zubereiten und der Hund da im Weg steht oder sowas. Und der letzte, den 99% der Hundehalterinnen und Hundehalter automatisch tabuisieren, komischerweise sehr schnell, ist das Badezimmer, die Toilette. Weil ja viele Leute, wenn sie da bestimmte Dinge verrichten, keine Zuschauer wollen. Also nicht mal den eigenen Lebenspartner oder Partnerin, da wollen sie den Hund erst recht nicht. Und da komischerweise sieht man, dass das für die Leute völlig normal ist, dass der Hund dort im begrenzt wird im Verfolgen und in anderen sehr Schwierigkeiten haben, das so durchzusetzen. Das ist auch paradox manchmal.
Ja.
Und aber auch genau nicht mit dem Ziel, den Hund dazu drangsalieren. Sondern ich empfehle das ja auch teilweise, genau, obwohl es also eine andere Thematik eigentlich ist, aber im Alltag eben zu zeigen, ich treffe hier Entscheidungen, weil nachher, ich würde jetzt, wenn du Leinenaggression sagst, man ja vielleicht auch irgendwann mal, wenn Hunde kommen, eine Entscheidung treffen muss, wie, auf welcher Seite gehst du, wie gehst du an der Leine, was tust du nicht, das sind ja auch Entscheidungen. Und wenn ich ja im Alltag nicht mal Entscheidungen erfolgreich treffe und die durchsetzen kann, kann der Hund das natürlich in den Situationen überhaupt nicht verstehen.
Genau. Und das ist auch oft so eine Sache, die hast du ja sicher auch schon erlebt. Ne? Dann kommt man irgendwo zu Besuch oder so und das heißt, ja, mein Hund, der mag das aber nicht, wenn der das und das macht. Und ehrlich, ich glaube, Semmel mag irgendwie gar nichts, was andere Hunde tun, also inklusive Ein- und Ausatmen. Aber natürlich entscheidet oder beeinflusst das ja meinen Alltag nicht. Das heißt, wenn ich jetzt einen Hund zu Besuch habe, dann muss die das aushalten und auf ihrer Liegestätte bleiben. Und der muss aber auch angeleint bleiben und darf natürlich nicht dann in jeden Raum gehen oder irgendwie ihre Spielsachen aus der Kiste ziehen. Und ich finde halt einfach spannend, wie sehr Hunde Menschen dann so in ihrem ganzen Tun beeinflussen können. Letztendlich wird es aber alles wieder darauf zurückgeführt, weil sie halt nicht erzogen sind. Mhm. Weil wenn sie ein bisschen Frust aushalten können und ein bisschen bleiben können, dann ist das ja in der Regel kein Problem.
Was glaubst du jetzt, Stichwort Zuteilung oder Privilegien, Ressourcen zuteilen oder mal auch einschränken, wo die meisten Menschen Probleme haben? Eher bei den primären, wo wir sagen, das sind diese objektbezogenen vielleicht, oder den sekundären, Aufmerksamkeit, Bewegungsfreiheit?
Da kann ich ganz klar beantworten. Ja. Du auch?
Ich habe da so eine Idee.
Ja, also definitiv bei den Sekundären, weil die kann man halt nicht wegräumen. Ja. Also den Hund zu ignorieren oder ihm eben keine Aufmerksamkeit zu schenken, wenn er es fordert oder einfordert oder wenn er was anstellt, von mir aus auch, ist einfach so viel schwerer für die Menschen, weil sie es nicht fassen können als Ressource. Also sie können dann oft nicht abstrahieren, dass eben, wenn ich ihm jetzt Nein aus Pfui sage oder eben auch nur die Hand verwende oder einfach nur kurz hinschaue, dass das schon eine Bedienung der Aufmerksamkeit ist.
Ich glaube auch, dass es eher dieses Schwierigkeiten ist bei diesen nicht, also wenn es nicht anfassbar ist, angreifbar, wie halt Futter, eine Decke als Liegestelle oder sowas. Und bei den von dir beschriebenen, natürlich man schneller vielleicht auch mal das anders bewertet. Und das ist ja auch so dieses, wenn du mal Menschen sagst, mal die nächsten 2 Minuten den Hund einfach nicht beachten, dann hält das ja im Schnitt 30 Sekunden. Ja. Und wenn man das mehrmals erwähnt, die Leute ja wirklich sichtlich Stress bekommen, weil sie denken, der arme Hund, der leidet jetzt so.
Ja.
Aber der gleiche Hund, der, weiß ich nicht, sehr ruppig mit denen ist. Und das sind ja aber wirklich so kleine Sachen, die massive Veränderungen schon hervorbringen. Also gerade die Nähe zum eigenen Halter als Privileg zu nutzen manchmal. Also nicht durchgehend den Hund zu isolieren, da bin ich kein Fan von, das halte ich für tierschutzrelevant. Klar. Aber auch trotzdem mal immer wieder darauf zu bestehen, wenn der Hund sich ungefragt nähert, auch mal vielleicht zu sagen, ich möchte jetzt keine Nähe. Nicht, weil ich dich nicht mag oder du stinkst.
Auch nichts auszusprechen zu sagen, sondern zu denken.
Man kann das auch aussprechen, wenn man sich damit wohler fühlt, aber man müsste es nicht.
Aber nicht den Hund ansprechen.
Nein, man müsste es nicht. Aber wenn man es nicht anders aushalten kann, zur Selbstberuhigung, dürfte man das auch tun, glaube ich.
Ja, ich glaube, aber im weiteren Sinne checkt der Hund schon nicht. Bring ihn wieder zum Labern und die Worte sind schon wieder so leer.
Das kann natürlich passieren.
Jetzt ist aber auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja auch, wenn man Hunde untereinander beobachtet, ja meistens nicht so, dass so der eine der große Diktator ist und von oben befiehlt und niemals auf die Dinge des anderen eingeht. Im Gegenteil, wenn man Hunde beobachtet, da entstehen ja die abstrusesten Dinge, dass plötzlich der Rang Hohe angeleitet wird von einem Rang Niedrigen und der Rang Niedrige dem Rang Hohen Sachen wegfressen darf und so. Und man denkt sich, okay, kann alles verbrennen, was ich je gelernt habe oder irgendwie als Lehrbuch hatte. Und das hat halt einfach damit zu tun, dass die Hunde, an denen sich orientiert wird, einfach für sich auch Regeln aufstellen. Und wie du schon gesagt hast, die stellen sie oft dadurch auf, dass sie am Anfang sehr, sehr streng sind und dann immer wieder mal lockerer sind und alle 5 Grades einlassen. Und genau so ist das halt in der Hundeerziehung oder sollte das halt gegenüber dem Hund auch so sein. Nämlich, und das will ich nur nochmal so betonen, es ist eben nicht natürlich, dass man den Hund zum Beispiel beim Nachhausekommen niemals begrüßt oder dass man nicht auch mal irgendwie von mir aus, wenn er vor der Couch steht, ihn einlädt, darauf zu kommen. Aber, und das ist halt jetzt ganz wichtig, wir können unseren KundInnen nicht sagen, ja, so ein bisschen darfst du schon, weil was dann passiert, ist nämlich genau nix. Wir müssen einfach ein ganz, ganz hohes Bewusstsein für diese Wichtigkeit machen, weil ja Folgendes passiert, es ist ja jetzt nicht so, dass alles gut ist, sondern es ist ja das andere Extrem eingetreten oft, dass der Hund eben extrem viel Aufmerksamkeit bekommt, extrem viel betüdelt wird, extrem viel Zugang zu Futter hat und so weiter. Und da muss man halt, also manchmal ist es auch aus psychologischen Gründen auch dem Hund gegenüber nicht ganz sinnvoll, alles auf einmal zu entziehen, das ist dann auch wieder ein anderer Fall. Aber gerade was so Aufmerksamkeit betrifft, da bringt es halt nichts, den Leuten zu sagen, ja, versuch den jedes zweite Mal zu ignorieren. Weil, also entweder sie tun es oder tun es nicht. Und um da eine Veränderung zu bekommen, müssen sie es einmal durchziehen. Und ich finde das eben auch so beim Thema Couch, wenn ein Hund neu einzieht, auch bei mir, wenn ein Hund neu bei mir ist, dann wirklich, und der springt selbstverständlich auf die Couch, auch wenn er das vielleicht zu Hause darf, der wird also an Arsch und Kragen gepackt und fliegt da runter. Weil ich erstmal sage, gar nichts. Also je nachdem, wie auch mit Semmel ist und so, darf der sich frei bewegen, aber ich schicke ihn auch zur Liegestelle, ich teile alles sehr genau zu und so, ich sage jetzt mal privilegierte Liegestellen, da geht es jetzt gar nicht um die Höhe, die verbiete ich erstmal. Und wenn es dann gut läuft, dann kann es halt mal sein, dass er nach ein paar Tagen eben hoch darf und ich ihn aktiv einlade, aber dann ist es halt auch ein Privileg und das habe ich mir erarbeitet und das kann ich dann eben auch nutzen, um ihn wieder runterzuschicken. Das finde ich halt so wichtig.
Ich halte das nämlich auch für unfair, zu Beginn, wenn der Hund dann neu ist, ihm alle Privilegien zu gewähren, alle Ressourcen, dann irgendwelche Probleme treten auf und dann von jetzt auf eben werden die eingeschränkt. Das ist auch für den Hund natürlich überhaupt nicht verständlich. Erst darf ich aufs Sofa den ganzen, also 2 Monate und immer fliege ich hier achtkant runter. Das würde ich genau wie du machen, wenn wir damals auch so Gasthunde oder so Pensionshunde mal hatten, hier von Bekannten oder so, dass klar war, dass die jetzt hier nicht einfach auf dem Sofa oder sowas raufkommen, sondern erstmal mindestens 1-2 Tage war das Sofa für die absolut tabu. Und dann musste man mal gucken, was sind das für Typen, ist das ein Thema?
Genau.
Natürlich durften die das, aber das ist halt auch im Zusammenleben wichtig zu sagen, welche Sachen sind mir wichtig im Umgang mit den Hunden oder für mich wichtig. Und natürlich auch zu schauen, was ist dem Hund vielleicht als Privileg oder als Ressource wichtig und kann ich die im Zusammenleben nutzen oder einsetzen oder muss ich da wirklich Rücksicht drauf nehmen?
Ja.
Das ist
Frage an dich, Marc.
Ja.
Eine Kollegin hat mal gesagt, für sie ist zum Beispiel das Thema Schlafen im Bett nicht, also das Schlafen im Bett des Hundes, mit dem Bett schlafen, nicht so wichtig wie die Couch, weil das Bettschlafen für sie mehr so ein Kontaktliegen ist, das quasi im Rudel auch durchaus quasi nachts, wenn Ruhe einkehrt, ohnehin auch mehr passiert. Und die Couch ist eher so ein bisschen eine wichtigere Ressource, weil sie immer wieder einfach mal im Alltag vorkommt und sehr stark halt eben auch mit Aufmerksamkeit zu tun hat. Das ist im Bett ja in der Regel nicht so der Fall, je nachdem, wie der Hund halt kuschelt und so. Ja, wie siehst du das?
Also wenn es jetzt um das Thema Bett und Couch ist, würde ich da, glaube ich, jetzt wenn es um Kontakt liegen geht, das macht man ja auch auf der Couch. Mhm. Also da würde ich jetzt keinen Unterschied sehen. Mhm. Und glaube auch nicht, dass die Hunde das unterschiedlich bewerten. Gut, auf dem einen bin ich öfter wahrscheinlich wach und dem anderen seltener.
Genau.
Aber meinst du, dass das einen großen Unterschied, also dass die Hunde wirklich sagen, das Bett wird höher oder anders bewertet?
Also ich glaube, dass es, also wenn man Abstriche machen muss, so schon eine sinnvollere Regel ist, weil eben dieses, da bin ich wach und da schenke ich dem Hund eben aktiv Aufmerksamkeit durch Kuscheln und so und nehme ihn ja auch wahr, wenn er halt vor mir steht und so. Und eben im Bett wird ja einfach nur geschlafen und gelegen, glaube ich. Also ja, klar, da wird halt zum Einschlafen vielleicht auch mal ein bisschen gekuschelt oder so, aber dann ist es halt nicht mehr so mit Aufmerksamkeit verbunden. Deswegen finde ich die Couch da schon noch einen Ticken wichtiger.
Ja, wenn man das so argumentiert, dann geht es beim Bett nur um den Kontakt als Privilegressource und bei der Couch, wenn man wach ist, um Kontakt, also die Nähe und natürlich die soziale Ressource Aufmerksamkeit und damit 2-1. Und dann könnte es sein, dass Hunde, klar, die Couch vielleicht doch als wichtigeres Privileg wahrnehmen als das Bett.
Ja.
Aber es ist auch wieder spannend, müsste ich jetzt mal alle Fälle durchgehen und demnächst, wenn sowas Thema ist, mal genauer beobachten, ob die Hunde das
hätte ich zum Beispiel auch so, auch wenn jetzt ein Gasthund da ist, der mit dem Semmel sich okay versteht, kann das auch sein, wenn jetzt die beides dürfen, dass ich zum Beispiel beim Thema, also weißt du, Semmel liegt auf der Couch und der springt rauf. Ist das irgendwie auch anders von ihr gewertet als ich gehe ins Bett, nehme den zweiten Hund irgendwie mit und dann ist so Ruhe eingekehrt und dann, weißt du, dann ist so für die nächsten 6 Stunden Ruhe. Also ich kann es auch noch nicht so ganz erfassen, aber ich glaube, wie gesagt, es ist natürlich beides eine Ressource und beides wichtig oder ein Privileg, sagen wir so. Aber nicht, weil es erhöht ist, sondern einfach, weil es nahe am Menschen ist, weil es halt einfach ein besonderer Platz ist. Und entsprechend glaube ich halt, also wenn man Kompromisse macht, dann ist vielleicht das Bett der bessere Kompromiss.
Wie handhabst du das, wenn du jetzt Gasthunde hast? Thema Couch. Ja. Also am Anfang sagst du ja auch, die kommt da jetzt nicht ungefragt drauf.
Jo.
In der Zeit darf denn Semmel auf die Couch? Oder sagst du, für die 1-2 Tage ist auch für sie mal die Couch tabu?
Auch das mache ich total vom Hund abhängig. Okay. Also auch, wie das Verhältnis zwischen denen ist. Mhm. Ich will einfach nicht, dass wenn da jetzt ein Hund ist, den Semmel eh nicht so super toleriert, dass sie dann halt sagt, ja, und ich gehe jetzt auf die Couch und kann, also ich ist auch ein bisschen demonstrativ einfach. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt aber irgendwie, dass ein Hund ist, wo es da diesbezüglich überhaupt kein Problem gibt, dann gestehe ich ihr das auch zu. Ich muss aber eh sagen, ich sage jetzt mal, jetzt zum Beispiel wäre die Couch für sie auch frei zur Verfügung, weil ich quasi einfach auch mit der Aufmerksamkeit nicht da bin. Wenn ich aber auf der Couch sitze, möchte ich ihr das schon aktiv sagen müssen, wenn sie rauf darf. Das finde ich schon nach wie vor wichtig. Ja, weil das heißt, es ist sowieso, dann wird da ist sowieso eine kleine Bremse eingebaut, will ich damit sagen.
Ja, aber das ist ja manchmal ist für Menschen, wenn es um mehrere Hunde geht, dass die dann denken, oh Gott, der arme Hund. Der eine darf das, der andere nicht. Der ist dann so traurig, dass er nicht da hoch darf. Mhm. Deshalb die Frage, wenn, wie gesagt, du einen Gasthund hast, der jetzt vielleicht noch, die kennen sich jetzt noch nicht so gut, ob du dann gezielt sagst, nee, eben aus, damit es gar keinen Konflikt gibt, die ersten 2 Tage wird auch Semmel nicht mehr auf die Couch kommen. Oder zu sagen, nee, ich möchte dem Gasthund auch dadurch, dass Semmel das Privileg weiterhaben darf, wenn ich es entscheide, eben dem neuen Hund auch zeige, pass mal auf, Semmel ist schon mein Hund, die ist wichtiger. Du stehst halt in der Beziehung auf zweiter Stufe, nicht auf erster, damit die Hunde auch da nicht aneinander geraten. Mhm. Also macht das Sinn? Aber du hast ja auch gesagt, na klar, ja, es ist sehr abhängig von den Hunden. Genau. Aber so als pauschal, wenn man jetzt Kunden haben die Frage, die Schwester oder was, deren Mann wohnt jetzt für ein paar Tage bei uns, die Hunde kennen sich jetzt nicht so optimal. Und jetzt der eigene Hund darf ja auf die Couch. So macht es dann Sinn, die ersten zwei Tage zu sagen, auch der Hund, der eigene, kommt erstmal gar nicht auf die Couch, damit das überhaupt nicht zum Thema wird. Also wenn man auf Nummer sicher geht.
Also da bin ich sowieso, ich habe auch wieder, wenn ich jetzt so höre, weiß ich nicht, der Welpe schläft schon im Bett und dies und jenes. Ne? Irgendwie habe ich da immer schon so ein Gefühl von, oh, muss jetzt alles nicht sein, weil es wird noch wichtig sein, wenn du dir da ein paar Asse im Ärmel aufhebst. Und ich glaube halt, gerade wenn das eben eine KundInnenfrage ist, dann würde ich halt eher immer erstmal empfehlen, es nicht zu tun, weil wenn man eben ihnen sagt, das ist überhaupt kein Problem, dann wird es ja auch oft so Larifari behandelt.
Jetzt kommt aber dann das Argument, Thema Welpe soll nicht im Bett schlafen. Ja, aber Kontakt braucht er. Also Kontakt liegen ist ja auch wichtig, auch für die Bindung.
Ja.
Und was sagst du denn dann?
Ja, aber dann, also der hat ja Kontakt. Der ist ja, hat ja kein Kasper-Hauser-Syndrom, weil er den ganzen Tag keine Aufmerksamkeit kriegt. Das kriegt er ja eh tagsüber. Ich muss nur sagen, mit der ganzen neuen Boxenregelung und so, da ist ja eigentlich auch ein bisschen tabu geworden, dass der Welpe nachts in der Box schläft. Aber ja, ihr auch jetzt schon in den letzten Folgen drüber geredet. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir da durchaus ja das Thema haben, dass er eigentlich unter Beobachtung sein sollte. Und in dem Moment, wo er im Bett ist, kann ich ihn natürlich auch besser beobachten. Also dieses im Bett schlafen des Welpen ist natürlich auch ein wichtiges Thema für die Stubenreinheit unter Umständen. Aber ich finde da einfach auch so, wenn ich so einen Welpen habe, der vom Typ her die Weltherrschaft erobert, würde ich mir da auch was anderes einfallen lassen, weil ich finde das dann halt auch nicht richtig. Es ist einfach sehr, sehr individuell zu betrachten immer.
Ja, aber das sehe ich genauso. Also jetzt, wenn die Frage käme jetzt in der Welpengruppe oder ein Welpenbesitzer, soll ich den im Bett schlafen lassen, würde ich auch erstmal sagen, also nein. Erstmal gar nicht. Man kann das nochmal, wenn man später sieht, wie entwickelt er sich, wie läuft das, man kann ihn immer noch ins Bett holen. Und das Argument mit, ja, aber Kontakt liegen und so, dann der hat jetzt keine Geschwister mehr, das macht man tagsüber. Das kann man ja tagsüber machen, zusammen auf dem Boden liegen. Oder jetzt aufpassen, man könnte ja auch sagen, wenn man jetzt so sehr glaubt, dass das wichtig ist, dann schläft man halt mit dem Hund auf dem Boden eine Zeit lang. Problem gelöst, also nicht im Bett, wäre auch für mich so. Ja, dann machst du da unten dein Lager, dann kann der Hund ja mit dir da Kontakt liegen nachts. Und aber das Thema Bett würde ich auch nicht, weil ich glaube auch, das ist, was ich gesagt hatte, ein Jahr schläft er im Bett und dann kommt man auf die Idee, jetzt fliegt er raus. Das ist für alle Beteiligten anstrengend hoch 10, plus so Sachen wie, man ist irgendwo zu Gast und die Leute möchten vielleicht nicht, dass der Hund mit dem Bett schläft. Und dann erklär mal bitte dem Hund, ja, hier schläfst du aber jetzt nicht mit im Bett. Also ich sag mal so, die ersten Nächte werden sehr anstrengend für alle Beteiligten. Jo. Auch den Grund auch schon, würde ich sagen, dass bestimmte Privilegien, Ressourcen erstmal nicht ein Thema sind, also nicht frei zur Verfügung. Und dann genau, wenn man den Hund kennenlernt, schaut, kann man die nicht frei fügen oder teilweise frei verfügen, kann er da nicht Zugang zu haben oder halt genau die zuzuteilen.
Genau, so sehe ich das auch.
Sehr gut. Was ist das Fazit, Conny? Zum Thema Privilegien, Ressourcen.
Fazit, je nach Hund.
Sehr gut.
Nein, natürlich nicht. Also natürlich schon ein bisschen. Ich finde halt einfach, Fazit ist für mich ein ganz wichtiges Bewusstsein dafür zu haben. Ich finde einfach, wirklich zu sagen, so ticken unsere Hunde. Es gibt eben gewisse Motivationen, Ressourcen, Privilegien, die sind ihnen wichtig. Und ich würde mir einfach von jedem Hundehalter und jeder Hundehalterin wünschen, dass sie da ein Bewusstsein dafür haben, auch was ihrem Hund wichtig ist oder nicht. Und dann auch einen Plan zu haben, wie man erzieherisch damit umgeht. Nicht immer unbedingt über Vermeidung zu gehen. In manchen seltenen Fällen ist auch das sinnvoll oder auch am praktischsten. Aber ich würde mir halt auch einfach wünschen, dass der Mensch da mehr Handhabe hat und einfach über dieses Thema unter Umständen auch mehr Struktur reinbringen kann.
Genau. Nur weil der Hund Sitzplatz Fuß kann, nicht erzogen sein muss.
So ist es.
Sehr gut. Guck mal. Jetzt müssen wir nochmal unsere eigenen Hunde beobachten. Stichwort Privilegien, Ressourcen. Was da gerade Thema ist.
Freu nicht, die hat überall aufgezeigt.
Gibt gibt's denn von dem geöffneten Glas? Obwohl, das ist jetzt kaputt, ne? Hast du gesagt? Das hat sie ja
anders. Nee, es ist nicht kaputt. Nein, es ist nicht kaputt.
Okay. Hast du das dokumentiert? Das geöffnete Glas? Um Beweismittel zu sichern, falls nachher Bärbel behauptet, das war ja gar nicht so, das ist geträumt.
Also ich habe schon mal einen Screenshot gemacht von der Kamera, wo sie da ihre Turnübung macht und darauf geht, auf jeden Fall.
Herrlich. Jetzt, wo ich die damals kennengelernt habe während der Tour, ne? Ich kann mir das bildlich vorstellen.
Ja. Was da tut. Ja.
Ach, herrlich.
Das wird schön. Wir haben noch ein Thema, obwohl wir jetzt schon aufhören müssen, aber wir haben ein Thema, das will ich der Form halber noch sagen. Wir haben über Sexualität auch geredet.
Oh ja.
Das ist halt, also das kann man auch ganz kurz abfertigen, glaube ich. Außer du hast noch was zu ergänzen.
Jetzt nur als Gag
das
vielleicht.
Das ist natürlich.
Nur geckig.
Als ja, okay, bietet
Sexualität
sich an als
kann
Gagfläche.
Kurz abfertigen, weißt du ja. Wegen.
Ja.
Aber dann, ich lasse jetzt mal die Fantasie.
Okay, das war ein guter Gag und jetzt lass einfach stehen. Ja. So. Kurz abfertigen im Sinne von, das gibt's halt zwischen Mensch und Hund hoffentlich nicht und ist einfach deswegen keine Wertigkeit, die da reinkommt. Ich habe aber schon das Gefühl, dass manche Menschen mit ihren Hunden eben wie in einer Partnerschaft leben, beziehungsweise die Hunde sie oft, also insbesondere auch Rüden, also Frauen, so ein bisschen als ihre Hündinnen wahrnehmen. Und das hat schon auch damit zu tun, dass unter Umständen die Frauen den Hund auch gerne mal haben, um sich beschützen zu lassen und eben dann ja auch sehr viele Dinge zulassen, die halt eigentlich nur ein Partner dürfte und das manchmal natürlich auch innerhalb der Beziehung Probleme gibt. Also insofern kann man natürlich da auch ein bisschen steuern, aber ich sage jetzt mal rein, wie es jetzt in einem Hunderudel wäre oder in der Natur unter Hunden, dass Sexualität, also so im Sinne von nur die Ranghöchsten dürfen sich verpaaren, das gibt's natürlich unter Mensch und Hund nicht. Aber es gibt natürlich, ich sage jetzt mal, Privilegien und Maßnahmen, die zu diesem Funktionskreis gehören. Und da ist es natürlich einfach auch wichtig, sich also sehr, sehr klar zu positionieren.
Aber das ist ja auch so ein menschliches Missverständnis, dass man glaubt, dass das Paarbindungsverhalten bei Hunden halt auch hauptsächlich über die Sexualität stattfindet. Und das stimmt ja nicht, wenn man sich Hunde anguckt, gegengeschlechtlich, wenn die eine Paarbindung zeigen, dass das ja nicht nur da um Sex geht. Deswegen glaube ich auch, dass oft diese Ressource aus Menschensicht zu hoch bewertet wird. Genau. Aber trotzdem, dass du beschrieben hast, entstehen kann, dass natürlich der Rüde mit der Halterin oder die Hündin mit dem Halter ein paar Bindungsverhalten zeigt, wobei den Hund aber sehr klar ist, hier geht es eben nicht um Verpaarung und um Nachwuchs, sondern andere Komponenten, das Thema Eifersucht hast du ja gesagt, hier schon dazu führen können, dass man auch diese Ressource, dieses Privileg vielleicht im Zusammenleben ein bisschen regeln sollte. Also die Fälle hat es ja auch, ne, wo dann teilweise, wenn die Frauen im Zyklus sind, in bestimmten Phasen,
auf jeden
der
Fall,
Rüde plötzlich mit Rüden unverträglicher wird und oder mit sogar Männern. Und das zeigt schon natürlich, dass das mal ein Thema sein kann. Auch da Thema Nachwuchs, ne, also im engeren Sinne. Und sollte das so sein, würde ich auch mal das schon im Zusammenleben mir anschauen. Und mal gucken, muss man da nicht vielleicht was machen?
Jo.
Sehr schön.
Guck sehr mal. Schön.
Das ist doch, glaube ich, alles gesagt.
Ist alles gesagt.
Oder?
Und alles getan.
So, dann hören und sehen wir uns nächste Woche. Dann haben wir aber einen Gast, ne? Oder irre ich mich jetzt schon wieder? Bin ich schon wieder im falschen Terminkalender gelandet? Passiert mir immer wieder. Immer wenn wir Gäste haben.
Haben wir keinen Gast,
glaube ich. Bin ich immer verwirrt. Siehst du, darauf glaube ich dann irgendwann. Ich freue mich immer so auf Gäste,
ja, dass bestimmt ich das Christkind kann das kaum aushalten. Wir haben einige Gäste schon ausgemacht, einige Termine. Also, das wird super.
Das nächste Woche wieder exklusiv sehen wir uns beide und hören uns.
Genau.
Ne? Vielleicht mit imaginären Gästen, die dann neben uns Platz genommen haben. Sehr gut, Conny.
Nicht vergessen, Dienstag startet der Vorverkauf für die Tour.
Ja. Da wirst du aber sicher sein, am Dienstag habe ich einen Wecker mir gestellt, dass ihr kurz vor 12,
wir packen noch in die Shownotes, wo das Ganze käuflich zu erwerben ist und alle weiteren Infos bezüglich der versprochenen Rabatte für die abgesagten Shows vom letzten Jahr. Und dann hören und sehen wir uns nächste Woche.
Genau, ich wünsche noch einen schönen Tag und auch den Stundis natürlich. Auf Wiederhören.
Tschüss. Diese Hundestunde wurde präsentiert von Thule Alax. Die Thule Alax Hundebox ist die perfekte Wahl für sichere und komfortable Autofahrten mit deinem vierbeinigen Freund. Alle Infos unter thule.com und in den Shownotes.